Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Willkommen. Schulabschluss ganz ohne Prüfung? Für 9000 Hamburger Hauptschüler und Schülerinnen wird es in diesem Jahr so sein. Schulfernsehen für mehr Bildung? Wie kommt das bei den Schülerinnen und Schülern an? Und mehr Weiterbildung für Hartz-IV-Empfänger, vor allem diejenigen ohne Schulabschluss? Das will der Bundesarbeitsminister mit seinen Reformplänen erreichen. Was ist davon zu halten? Dazu gleich mehr. Knapp 4 Millionen Menschen in Deutschland bekommen Hartz IV. Bundesarbeitsminister Heil will für sie jetzt einiges ändern und zu seinen Reformplänen gehört eine bessere Weiterbildung, die er ihnen anbieten will. Wir wollen darüber sprechen mit Professor Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz. Er ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Sell, Weiterbildung, das ist als solches ja nichts Neues an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen. Allerdings haben in den vergangenen 10 Jahren immer weniger Hartz-IV-Empfänger teilgenommen an eher sinnlosen Maßnahmen. Das Internet ist voller Erfahrungsberichte, Mandalas werden da ausgemalt, Kaufmannsladen wird gespielt, Maßnahmen ohne Lehrpersonen werden da beschrieben. Da ist die Zahl der Teilnehmer deutlich gestiegen. Eine Reform scheint also sinnvoll. Was ist denn bisher schiefgelaufen?
Also Sie haben den Finger schon auf den wunden Punkt gelegt. Wir haben nach den oder seit den Hartz-Reformen haben wir eine Entwicklung, dass generell die Weiterbildung vor allem für die Hartz-IV-Empfänger rückläufig war. Und jetzt haben wir eine sehr heterogene Weiterbildungslandschaft. Wir haben, wie angesprochen, sehr problematische, fragwürdige Maßnahmen. Das sind oft Maßnahmen, die nennen wir quick and dirty, also schnell und schmutzig, mit denen man viel Umsatz machen kann. Währenddessen die Umschulungsmaßnahmen, die einen neuen oder überhaupt einen Berufsabschluss ermöglichen, die wurden lange fast nach null runtergefahren. Zum Beispiel nur 1,4% der arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger haben eine abschlussbezogene Weiterbildung machen können. Das waren 22.000, 25.000 Mal pro Jahr. Das zeigt, da ist das eigentliche Defizit.
Der jetzige Weiterbildungsvorstoß von Arbeitsminister Heil, geht der in Ihren Augen in die richtige Richtung, gerade für die Menschen ohne Berufsausbildung? Da soll es ja eine bessere Weiterbildung geben.
Naja, es sind zwei Kernelemente. Zum einen soll jetzt auch, was wir seit Jahren fordern, auch das dritte Ausbildungsjahr gefördert werden. Das war bisher im Regelfall nicht möglich, sondern nur maximal 2 Jahre. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die einen qualifizierten Berufsabschluss auch bekommen. Denn daran mangelt es bei vielen Hartz-IV-Empfängern. Und dann soll es eine Weiterbildungsprämie geben von 75 Euro. Ich darf an dieser Stelle nur darauf hinweisen, bereits 2017 hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund mindestens 100 Euro und 2019 dann mindestens 200 Euro als Anreiz, auch als Gratifikation bei Teilnahme an einer Weiterbildung gefordert. Das zeigt, ja, es geht ein Stück weit in die richtige Richtung, aber wie so oft etwas verkürzt.
Als Anreiz, an einer Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen, 75 Euro monatlich. Ist das wirklich ein Anreiz? Geht es nicht eher darum, dass die Menschen aus sich heraus motiviert sind, zu lernen und weiterzukommen?
Ja, das ist natürlich klar und daran entzündet sich jetzt auch die Kritik, nicht wahr, dass man sagte, auf der einen Seite, das muss ja von den Leuten selber kommen, die Motivation, von der anderen Richtung her wird kritisiert, die 75 Euro sind zu wenig. Was ich interessant finde, auch mit Blick auf die Vergangenheit und auf das Thema Bildung, dass überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass es eigentlich weniger um einen Anreiz gehen sollte, sondern wenn lebensältere Menschen. Und wir haben zum Beispiel zurzeit 2 Millionen 20- bis 34-Jährige, die keinen Berufsabschluss haben und die aber dann oft als Leiharbeiter oder als Angelernte arbeiten. Wenn man die motivieren will, sollte eine Berufsausbildung über 3 Jahre zu machen, dann muss sich das auch finanziell lohnen, denn Bildung, Weiterbildung, Qualifizierung ist Arbeit und sollte auch deutlich besser vergütet werden, als wenn ich eben nicht arbeite.
Jetzt gehen in Ihren Augen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Reformvorschläge in die richtige Richtung. So ganz zufrieden sind Sie offenbar aber noch nicht. Welche Vorschläge haben Sie?
Naja, wir müssen nichts Neues erfinden, wir müssen nur in die Vergangenheit schauen. Wir hatten bis Mitte der 70er Jahre im Arbeitsförderungsgesetz eine wunderbare Regelung. Damals hat man gesagt, wenn jemand eine Umschulung macht, einen Berufsabschluss, bis hin sogar zu einem Studium, um sich vor technologischer Arbeitslosigkeit zu schützen, dann fördern wir das bei den lebensälteren Menschen mit bis zu 90% des letzten Nettoentgelts, was die in ihrer vorherigen Beschäftigung hatten, weil man gesagt hat, das ist wichtig. Und wir stehen doch jetzt vor einer Situation, dass der wahrscheinliche Fachkräftemangel vor allem in dem mittleren Qualifikationsbereich, vor allem im Handwerk, bei den Facharbeitern auftreten wird. Jetzt wäre eine gute Chance, wenn wir nicht kleckern, sondern klotzen mit den monetären Anreizen, qualifizierte Leute zu bilden, die dann auch auf Jahre Steuern und Sozialbeiträge zahlen. Das erfordert natürlich ein etwas längerfristiges volkswirtschaftliches Denken und das fehlt leider derzeit noch völlig.
Also für eine Weiterbildungsoffensive. Vielen Dank, Professor Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz. Danke Ihnen. An regulären Unterricht ist derzeit in keinem Bundesland zu denken. Wie es weitergeht in den nächsten Wochen ist unklar und hängt von den Corona-Infektionszahlen ab. Hamburgs Schulbehörde hat deshalb beschlossen, Druck aus dem Kessel zu nehmen und Schüler und Schülerinnen nicht mit Prüfungen zu belasten, die nicht zwingend vorgeschrieben sind. Bei den Abiturklassen ist noch nicht klar, was wegfällt und ob überhaupt. Aber wer gerade auf einer der Hamburger Stadtteilschulen seinen Hauptschulabschluss macht, der kann sich freuen. Axel Schröder hat für uns die Einzelheiten.
Rund ein halbes Jahr lang konnte Hamburgs Schülerschaft nicht wie gewohnt unterrichtet werden. Im ersten Lockdown, also im Frühjahr 2020, blieben die Schulen geschlossen. Im Frühsommer ging der reguläre Unterricht wieder los. Seit dem Start ins neue Jahr lernen die Schülerinnen und Schüler wieder aus der Ferne. Grund genug, auf einen Teil der anstehenden Prüfungen zu verzichten, sagt Hamburgs Schulsenator Thies Rabe.
Ehrlicherweise haben wir in dieser Zeit gesagt, das ist jetzt nicht nötig. Das entlastet die Schulen, das entlastet die Schüler und es gibt mehr Zeit zum Lernen. Denn die Prüfungen selber fressen unglaublich viel Zeit und Personal und wir können das besser einsetzen, damit noch ein bisschen mehr Unterricht erteilt wird.
Betroffen von der Regelung sind aber nur all jene, die in diesem Jahr an den Hamburger Gesamtschulen, den sogenannten Stadtteilschulen, ihren Hauptschulabschluss machen wollen. Für rund 9000 Schülerinnen und Schüler fallen zusätzliche Prüfungen in Mathematik, in Deutsch und Englisch weg. Schon im letzten Jahr hatte die Schulbehörde diesen Schritt mit den Schulleitungen diskutiert. Dass er nun umgesetzt wird, begrüßt auch Bernd Mader, der Rektor der Stadtteilschule Stellingen. Der Aufwand für hamburgweit bis zu 45.000 einzelne Prüfungen sei einfach zu hoch.
Dazu müssten wir die Schüler unter diesen Bedingungen, die wir im Moment haben, in die Schule kommen lassen. Wir müssten allein für den mündlichen Bereich Prüfungsgruppen zusammensetzen von Lehrern, die dann die Prüfung abnehmen, die dann in dem Moment aber Unterricht in anderen Klassen geben müssten, den sie nicht erteilen können digital.
Die Abschlussnote soll nun anhand der Leistungen aus dem letzten Schuljahr ermittelt werden. Schülerinnen und Schüler, die ihren Schnitt durch die Abschlussprüfungen noch verbessern wollten, würden durch die Neuregelung nicht benachteiligt werden, so Schulleiter Mader.
Hier haben die Schüler natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich würde gerne nochmal eine Präsentation, ein Referat, eine besondere Hausarbeit als besondere Lernleistung einbringen, weil ich habe das Gefühl, dass meine Note zu schlecht ist.
Andere Bundesländer haben diese Probleme nicht, denn die zusätzlichen Prüfungen für den Hauptschulabschluss sind eine Hamburger Spezialität, die es so in anderen Ländern gar nicht gibt. Und wenn es nach Schulleiter Bernd Mader geht, könnte Hamburg sich daran ein Beispiel nehmen.
Ob das mein Senator jetzt gerne hört, weiß ich nicht, aber ich persönlich wäre dafür, diese Prüfung gar nicht mehr stattfinden zu lassen.
Und auch Frederik Dehnert von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hofft darauf, dass es auch nach überstandener Corona-Pandemie bei dem Verzicht auf die Extraprüfungen für den Hauptschulabschluss bleibt.
Ja, man kann ja drüber streiten, was Noten grundsätzliche angeht. Mittlerweile ist es im Schulsystem ja auch so, dass, wie es so schön heißt, auch schulbegleitend permanent Prüfungen und Klausuren anstehen. Und genauso ist es natürlich auch bei den mittleren Schulabschlüssen möglich, aufgrund der Leistungen der letzten Monate eine Note zu errechnen.
Hamburgs Schulsenator Thies Rabe will nach dem Abklingen der Pandemie wieder zurückkehren zum Prüfungsmodell für Hauptschulabschlüsse. Denn dieses Modell hätte durchaus seine Vorteile, so Rabe.
Wir haben schon den Anspruch, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Abschluss nur dann bekommen, wenn sie auch eine entsprechende Prüfung gemacht haben. Denn sie müssen später im Leben noch weitere Prüfungen absolvieren, gerade wenn man einen Beruf erlernt oder ein Studium. Und genau an dieser Stelle gilt es, junge Menschen gut vorzubereiten. Deswegen kann ich zwar verstehen, dass es für alle Seiten auch ein Stück weit einfacher wäre, die Prüfungen wegzulassen, aber in Zukunft wollen wir sie beibehalten.
Ob auch Abstriche bei den Hamburger Abiturprüfungen gemacht werden, ist derzeit noch offen. Bislang ist aber geplant, diese Prüfungen regulär abzunehmen.
Ja, und im Moment die Aussicht, keine Prüfungen zu machen, ja, das sind schöne Aussichten für die 9000 Hauptschüler in Hamburg. Aber befriedigend kann es letztlich nicht sein, den Schulabschluss so zu bekommen. Wer mag, lernt deshalb zu Hause weiter, grübelt über Matheformeln, Englischvokabeln oder Textanalysen in Deutsch. In Corona-Zeiten sind da kreative Ideen von Lehrerinnen und Lehrern gefragt. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender bieten jetzt Lerninhalte, ähnlich wie im ersten Lockdown im Frühjahr. Das Bildungsangebot ist ziemlich groß und im linearen Programm wie auch online zu finden. Und um herauszufinden, was Schülerinnen und Schüler davon halten, hat sich Vivien Leuer für uns das Programm angeschaut.
Also weißt du, was du in Chemie jetzt machen musst?
Das hier?
Das ist Elias, mein Sohn, 7. Klasse. Chemie im Distanzlernen, nicht einfach.
Und das hier, das ist eine Reaktion, wie neue Stoffe entstehen.
Normalerweise findet Elias Chemieunterricht ganz cool. In der Schule mit Experimenten und Bunsenbrennern. Aber im Homeschooling lässt sich das Interesse nicht so recht entfachen. Vielleicht hilft Schulfernsehen. ARD und ZDF haben wie im Frühjahr schon ihr Bildungsangebot für die Zeit des Distanzlernens verstärkt. Im linearen Programm wie auch online.
Die Nachfrage ist gerade riesig und wir setzen natürlich alles in Bewegung, dass wir den Schülerinnen und Schülern in dieser besonderen Situation einfach richtig gut helfen können.
Sagt Nicolas Duscher von ARD Alpha, dem Bildungssender der ARD, der beim Bayerischen Rundfunk beheimatet ist.
Bereits im März sind die Abfragen extrem nach oben gegangen. Da hatten wir teilweise 440% plus bei den Aufrufen innerhalb von einer Woche.
ARD Alpha hat sein lineares Fernsehprogramm nun umgestellt. Vormittags von 9 bis 12 Uhr laufen unter dem Motto Schule daheim vor allem Bildungsclips. Daneben gibt es etliche digitale Angebote. Auf der Homepage Alpha Lernen oder bei YouTube machen wir also den Fernseher an. Es läuft das Telekolleg Chemie. Das Telekolleg gibt es schon seit den späten 60er Jahren. Es war lange das Schulfernsehen schlechthin. Die etwa halbstündigen Sendungen sollten helfen, quasi per Fernunterricht für die mittlere Reife oder Fachhochschulreife zu lernen.
Im Reagenzglas befindet sich ein rötliches Pulver. Wir erhitzen das.
Mittlerweile wirkt der Clip doch arg veraltet. Ein Mann mit olivgrauem Anzug steht in einem Fernsehstudio mit Labortisch. Spannend ist anders. Im Netz aber gibt es neuere Clips.
So, heute haben wir mal zwei ganz alltägliche Produkte.
Ein junger Mann mit Bart und langem, zurückgebundenem Haar steht inmitten einer Art Labor. Im Hintergrund Regale voll mit Glasflaschen und Röhrchen. Elias Aufmerksamkeit hat der Moderator.
So, er glüht. Und jetzt genau beobachten.
Es brennt. Oh, es brennt Funken.
Zu fast allen Fachrichtungen gibt es auf der Seite von Alpha Lernen entsprechende Clips. Neben den Naturwissenschaften auch zu Deutsch, Musik oder Sprachen. Und auch Sport ist dabei.
Servus Kinder, hier ist der Felix Neureuther. Und wir bringen euch die Olympischen Spiele nach Hause ins Kinderzimmer.
Diese Clips werden auch immer wieder im linearen Fernsehprogramm zugeschaltet. Denn klar, wer sich auch mal bewegt, kann danach besser lernen. Und hier im linearen Programm laufen jetzt auch die neueren Bildungsclips. Bei ARD Alpha tummeln sich vor allem die SchülerInnen, sagt Nicolas Duscher.
Was sehr gut funktioniert, sind tatsächlich die ganz harten curricularen Lerninhalte, also Deutsch, Kommunikation, Oberstufe, Sender-Empfänger-Modelle, also wo es jetzt nicht um leichte Unterhaltung, sondern wirklich um ordentlichen Lernstoff geht. In der Mittelstufe sind es gerade die MINT-Fächer, Physik, Biologie. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass wir eben nicht den Unterricht einfach abfilmen, sondern wirklich auf Visualisierung setzen, auf Storytelling setzen.
Neben ARD Alpha vom Bayerischen Rundfunk bieten noch etliche andere dritte Programme sowie das ZDF Bildungsinhalte an. Ob Terra X plus Schule, Quarks oder Checker Tobi. An Auswahl mangelt es nicht. Die Angebote von Planet Schule, einer Kooperation von SWR und WDR, richten sich dabei nicht nur an die SchülerInnen, sondern auch an das Lehrpersonal, erklärt Redaktionsleiterin Monika Buscher vom SWR.
Bei uns bekommt der Lehrer jetzt nicht nur die Medien standalone, sondern der bekommt bei uns meistens ganze Pakete dazu. Zu den Filmen eben multimediale Anwendungen, plus didaktische Hinweise, wie er das sinnvoll im Unterricht einsetzen kann, bis hin zum Arbeitsblatt.
Und es gibt noch eine weitere Gruppe von NutzerInnen, sagt Buscher.
Die meisten Rückmeldungen bekamen wir von Eltern. Sehr, sehr viele Eltern haben uns geschrieben und uns gedankt. Ohne uns wären sie verloren gewesen in dem ganzen ersten Chaos.
Auch für Grundschüler gibt es Angebote, zum Beispiel der etwas André-Unterricht.
Und hier fragt der Ben, dritte Klasse, der hat Probleme mit seinen Lehrern.
Bei so viel Angebot müssen Schülerinnen und Schüler wohl eher aufpassen, nicht ihre analogen Arbeitsblätter und Hausaufgaben zu vergessen.
Ja, immer mehr Bildungsangebote, da haben Schüler und Schülerinnen jetzt die Qual der Wahl. Neben ARD und ZDF hat auch der Deutschlandfunk spannende Themen aus allen Bereichen, von Astronomie über Geschichte bis zur Philosophie, gebündelt. Die Audios sind zu finden unter dem Stichwort Genau Wissen für zu Hause auf unserer Homepage oder in unserer Audiothek-App. Und sie sind nicht nur für Schülerinnen gedacht, sondern für alle, die sich weiterbilden wollen. Weiterbildung, das treibt nämlich viele unserer Hörerinnen und Hörer um, die sich bei uns in der Redaktion melden.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Ich bin Renate Schmidt und lebe in Ludwigsburg. Die Erwachsenenbildung, die kommt aus meiner Perspektive deutlich zu kurz. Integrationskurse konnten nicht stattfinden. Damit fehlt viel Sprachkompetenz bei Menschen, die die Zweitsprache Deutsch haben. Wir haben aber auch die berufliche Bildung, die wir hier auf vielfach digitale Art nur noch erleben. Und ich persönlich bin mittlerweile teilweise angenervt davon, an Digitalkongressen teilzunehmen. Jeder Referent versucht es bestens hinzubekommen. Aber manche Sachen kann ich tatsächlich an so einem gerade Tagesseminar viel besser auf YouTube gucken und mir dann die Zeit so gestalten, wie ich es dann auch brauche.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Ja, und dann melden wir uns bei Ihnen und wenn Sie mögen, zeichnen wir Ihr Statement auf. Corona könnte zu einer Bildungsmisere führen, doch es gibt auch Länder, in denen bereits ohne Corona eine Bildungsmisere herrscht.
Campus und Karriere international.
In der Türkei protestieren seit einer Woche die Studierenden der Istanbuler Elite-Universität Boğaziçi gegen ihren neuen Rektor. Der war zuvor niemals an einer Universität als Professor tätig. Als Wissenschaftler liegen gegen ihn zahlreiche Plagiatsvorwürfe vor. Aber Präsident Erdogan hat ihn benannt. Mittlerweile hat sich der Protest auch auf andere Unis in der Türkei ausgeweitet. Dort skandieren Studierende: Wir wollen keinen Zwangsverwalter. Die Polizei reagiert auf die Proteste mit großer Härte, doch aufgeben wollen die Studierenden nicht. Christina Carraso hat sich auf dem Boğaziçi Campus umgehört.
Die Studenten schwingen die Hüften, singen und lachen. Auf dem Campus der Boğaziçi Universität werden die Proteste gegen den neuen Rektor ausgelassen zelebriert. Der Rasen ist umsäumt von viktorianischen Gebäuden. Dahinter bietet sich ein herrlicher Blick auf den Bosporus. Doch die Idylle trügt. Am Rande der Wiese beobachten Zivilpolizisten das Treiben, filmen die Demonstranten. Vor den Toren des Unigeländes unzählige Polizisten und einige Wasserwerfer. Am 4. Januar kam es hier zu extremer Polizeigewalt, erinnert sich die 21-jährige Studentin Ebru Batur.
Tagsüber wurden Wasserwerfer und Gummigeschosse auf uns gerichtet. Nachts wurden die Häuser unserer Kommilitonen gestürmt, die Türen aufgebrochen, ihre Familien auf den Boden gedrückt, ihnen Waffen an die Schläfen gehalten. Was hatten sie verbrochen? Selbst die Erdogan-Regierung musste sie am nächsten Tag wieder freilassen. Denn um in Haft zu kommen, braucht es eine Straftat. Aber die konnten sie nicht finden. Wir haben nur eine demokratische Forderung ausgedrückt. Sie dachten wohl, durch die Polizeigewalt, Verhaftungen, Hausstürmungen würden die Proteste abebben. Aber es passierte genau das Gegenteil. Am nächsten Tag kamen noch mehr Demonstranten.
Seite halten die Proteste an. Sie richten sich gegen den neuen Unirektor Melih Bulu. Der Wirtschaftswissenschaftler wollte mehrmals für die Regierungspartei AKP kandidieren und wurde von Präsident Erdogan zum Jahresbeginn eingesetzt. Seit 2016 werden türkische Rektoren nicht mehr von den Unis selbst gewählt, sondern vom Staatspräsidenten direkt ernannt. Bulu hatte zuvor noch nie an der Boğaziçi-Universität als Professor gelehrt. Als Wissenschaftler ist er mit massiven Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Er soll nun eine der besten Unis des Landes führen. Die Studenten betrachten ihn als Zwangsverwalter und fordern seinen Rücktritt. Mittlerweile haben sich auch die Lehrkräfte der Boğaziçi-Uni den Protesten angeschlossen. Sie demonstrieren jeden Mittag schweigend auf dem Campus, kehren dem Rektorat dabei den Rücken zu. Die berühmte liberale, tolerante Atmosphäre der Uni ist in Gefahr, sorgt sich Soziologieprofessorin Biday Kololu.
Das hier ist ein freier Ort, an dem kritisches Denken wachsen kann, an dem frei unterrichtet wird, wo man sich füreinander einsetzt. Wer auf den Campus kommt, merkt, dass hier ein anderer Wind weht. Ohne diese Freiheit kann Wissenschaft nicht funktionieren. Unser Erfolg rührt daher. Wenn nun das Tor mit Handschellen verriegelt wird und davor Polizei aufmarschiert, dann ist das unvereinbar mit den Werten unserer Universität. Das können wir niemals akzeptieren.
Die akademische Freiheit ist nicht nur an der Boğaziçi-Universität bedroht. Denn bei Rektorenberufungen überall im Land zählt mittlerweile vor allem Loyalität zur Regierung, sagt Beyzade Sayın von der Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen.
In den letzten Jahren wurden landesweit fast 20 Rektoren berufen, die zur Regierungspartei AKP gehören, etwa ehemalige Abgeordnete oder Ortsvorsitzende der Partei, so an die renommierte Universität Ankara oder an die Ägäis-Universität in Izmir. Diese Leute haben Parteiprofil, aber überhaupt nichts mit der betreffenden Uni zu tun. Das ist keine Rektorenberufung mehr, sondern die Einsetzung von Parteikommissaren.
Das wirkt sich auf die Qualität der Lehre aus. Laut einer Studie der Mittelmeeruniversität in Antalya haben von 196 türkischen Unirektoren 68 keinerlei internationale Veröffentlichungen vorzuweisen. Kritische Dozenten, die 2016 eine Friedenspetition unterschrieben hatten, wurden reihenweise entlassen. Nur an der Boğaziçi bisher noch nicht. Mit dem neuen Rektor könnte sich das ändern. Den Protesten haben sich mittlerweile Unis im ganzen Land angeschlossen. Vielerorts wurden sie verboten, vorgeblich wegen der Corona-Pandemie. Ankara bezeichnet die Demonstranten als Terroristen. Studentin Ebru Batur lässt sich davon nicht einschüchtern.
Den Zwangsverwaltungsrektor werden alle Studierenden zu spüren bekommen. Aber zuallererst benachteiligte Gruppen wie LGBT-Menschen oder Frauen. Schon seit ein paar Jahren werden türkische Studentenwohnheime nach Geschlecht getrennt. Jetzt auch noch die Unikantinen. Und das im 21. Jahrhundert. Dabei wollen wir modern und gleichberechtigt leben und lernen.
Universitäten, das weiß Ankara nur zu gut, sind Orte kritischen, oppositionellen Denkens. Die Boğaziçi gilt als Zentrum der feministischen und der LGBT-Bewegung in der Türkei. Nun wird sie vielleicht noch zum Ausgangspunkt einer neuen Studentenbewegung.
Ja, und das war's schon wieder von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Morgen gibt's uns wieder.